Ach, super. Ja, ist eine ganz große Freude für mich, dass der Ulf hier heute predigt. Dr. Ulf Strohbehn übrigens. Und ihr kennt ihn aus einer gewissen Perspektive. Er ist ja langjährig quasi euer Missionar gewesen, auch als er in Malawi Bibelschule aufgebaut hat, geleitet hat und das Werk da, das Netzwerk der Pastoren etc. Was ihr vielleicht nicht wisst, ist, dass dieser Mann auch in meinem Leben Geschichte geschrieben hat. Ganz starke, besondere, tiefe Geschichte, denn mein Leben hat sich extrem verändert, weil Ulf nicht nur missionarisch unterwegs ist als Missionar, als, ich würde sagen, auch Apostel, als Evangelist, als Bibellehrer, sondern als er noch Krankenpfleger in Hamburg war, hat er dort einen Bibelkreis gegründet und das am schwarzen Brett ausgehängt. Und meine Frau, die Beste der Welt, Maria, war auch dort in diesem Krankenhaus als noch nicht wiedergeborene Christin und ist in diesen Bibelkreis gegangen, hat sich gedacht, gut, ich bin ja auch Christ, hat dann aber irgendwann festgestellt, die haben was, das habe ich nicht. Und so hat sie dann den Weg zu Christus gefunden und hat sich bekehrt, wurde wiedergeboren und das war durch Ulf und seinen Kreis dort geschehen. Da bin ich natürlich sehr dankbar. Wir kennen uns auch schon aus dieser Zeit, als ich in Hamburg studiert habe, da haben wir uns ein bisschen kennengelernt. Und da habe ich ja dann auch Maria kennengelernt und wir haben geheiratet. Und über die Jahre habe ich den Dienst von Ulf verfolgt. Es ist ein unglaublich toller, faszinierender Dienst. Diese Gabe der Lehre, aber verbunden mit einem strategischen Blick. Und ich weiß nicht, wer seine Rundbriefe noch nicht bekommt, aber am besten bekommt ihr sie. Ich lese die immer mit sehr viel Gewinn. Guck, was Ulf so macht in Nepal und wo überall er unterwegs ist, nimmt weite Reisen auf sich, ist in bescheidenen Verhältnissen, um dort das Reich Gottes nach vorne zu bringen. Er ist verheiratet mit Kirsi, einer Finnin, und ihr habt drei Kinder, genau. Und bald ist er auch wieder da in Finnland, hat mal richtig gut Zeit mit Familie, ist seit Januar jetzt fast nur unterwegs. Und wir freuen uns jetzt auf deinen Dienst. Jetzt will ich dir nicht noch mehr Zeit klauen. Ulf.
Danke. Vielen Dank, Carsten. Guten Morgen. Ich freue mich ja wieder in Krefeld zu sein. Ist schon ein paar Jährchen her. Und wir haben an diesem Sonntag einen Impulsgottesdienst von Seiten der Felberter Mission. Dort waren wir als Missionare ein paar Tage zusammen. Und früher gab es diesen Sonntag, also am Donnerstag zur Himmelfahrt, da war es ein Missionsfest in Felbert. Und wenn dort 300 Leute kommen, dann ist der Saal gerammelt voll. Und jetzt sind wir mit 20 Missionaren in 10 Gemeinden gefahren und wir erreichen an diesem Sonntag ungefähr 1500 Zuhörer. Also das ist besser. Kurz zum geschäftlichen Teil. Hinten hat die Felberter Mission Sachen ausgelegt, die ihr euch gerne mitnehmen könnt, Kugelschreiber und so weiter und so fort und Infomaterial. Und dann ist hier eine Liste, und zwar kann man den Newsletter, also den Nachrichtenbrief der Felberter Mission, jetzt auch per E-Mail bekommen. Das darf die Mission allerdings nicht einfach euch zusenden, sondern dafür müsst ihr euch in diese Liste eintragen. Sonst wird man wegen dem Datenschutz heutzutage bestraft. Mario, darf ich dich mal bitten, dass du den gerade jetzt dort hinten auf den Tisch legst und dann haben wir das auch erledigt. Gut, Elias, kannst du deine Maschine mal anwerfen, bitte? Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. So, könnt ihr das sehen? Ja. Also das ist der Kern der Familie. Unsere beiden älteren Töchter Maria und Annika, die sind schon ausgezogen. Wir sind 15 Jahre in Malawi gewesen und sind 2012 nach Finnland gezogen. Das war ein großer Unterschied, könnt ihr euch das vorstellen? Kulturschock und Klimawandel und alles in einem Paket. Und Celine ist jetzt 17, die wohnt noch bei uns. Und unser Kater Garfield. So, und unsere älteste Tochter Maria ist schon 5 Jahre verheiratet Und sie und ihr Mann Hesse haben einen Sohn bekommen, das ist der Alex dort auf meinen Schultern. Ich bin also Großvater. Und Amen, Halleluja. Und das ist richtig schön. So, das ist ein Foto aus alten Tagen in Malawi. 2008 war das. Und das ist also die Arbeit, die ihr über viele Jahre treu unterstützt habt. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, weswegen ich heute Morgen hier bin. Seitdem wir zurück sind, habe ich noch keine Gelegenheit gehabt, euch zu danken. Als ich vor einigen Besuchen hier war, habe ich mal eine Predigt gehalten mit einem Besen in der Hand. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Und habe gesagt, dass Missionare der verlängerte Arm der Gemeinde sind. Und über die Jahre in meiner Zeit in Malawi haben wir ca. 100 Pastoren und Gemeindeleiter ausgebildet. Wir haben hunderte von Sonntagsschulleitern ausgebildet. Wir haben viele Seminare stattfinden lassen. Wir haben durch die Bibelschularbeit ca. 50 neue Gemeinden gepflanzt. Und liebe Schwestern und Brüder, das ist auch euer Verdienst. Und das ist auch euer Dienst. Denn als Missionare sind wir nicht so Einzelkünstler, die dort draußen irgendwo Wunder vollbringen, sondern wir sind sehr stark abhängig von den Gebeten und auch von den Finanzen, die aus Gemeinden wie eurer kommen. Also im Namen der malawischen Pfingstgemeinden danke ich euch sehr herzlich für all das, was ihr mit mir über die Jahre dort getan habt. Gott segne euch. Sag doch mal zu deinem Nebenmann, wir sind super. Gut. Danke. Nur, um das nochmal zu veranschaulichen, in diesem Bild sind 13 Leute, die nach ihrem Bibelschulabschluss keine Gemeinde bekamen, weil keine Stelle frei war. Und zu diesen 13 Leuten haben wir gesagt, es tut uns leid, aber ihr könnt ja eine Gemeinde gründen. Das war 2008, ich weiß also genau, was da passiert ist. Und alle 13 waren erfolgreich. Auch die drei Schwestern dort. Die sind alleine in Orte gezogen, wo zum Teil eine islamische Hochburg war. Und die haben dort Gemeinden gegründet. Ich drück und drück. Nochmal zurück. Oh, jetzt sind wir ganz durcheinander. Ja. Gut. Gut. Ja. Völlig durcheinander. Was machen wir jetzt? Elisa, kannst du vielleicht aufs dritte Bild gehen? Oder aufs vierte? Gut, das war das letzte Jahr in Malawi. Hier seht ihr Christian Bongartz. Wir haben dann 2 Jahre zusammengearbeitet. Und ich sage euch, ich habe den besten Nachfolger der Welt gefunden. Der macht das sehr gut, gibt sich da rein. Und diese kleine Schule produziert jedes Jahr Leiter, Pastoren. Dann bilden wir die Leute auch in Agrarwirtschaft aus, damit sie in ihren Gemeinden dafür sorgen können, dass die Menschen mehr zu essen auf dem Teller haben. Und das klappt vorzüglich. Weiter. Ich habe jetzt einen internationalen Dienst, hauptsächlich an Bibelschulen. Die finnische Pfingstmission ist sehr groß. Und wir haben 43 Bibelschulen, die auf der Welt mit uns partnerschaftlich verbunden sind. Und ich bin für alle diese Schulen zuständig. Und deswegen reise ich so viel. Ich unterrichte auch jedes Jahr auf unserem theologischen Seminar Berühr in Erzhausen. Das ist jetzt von der Mittelstufe im Januar ein Bild. Und wenn ich so unterrichte, entwickelt sich aus dem Unterricht auch oft eine Begleitung der Leute, die dann später in die Mission gehen. Weiter. Weiter. Das ist eine Missionsschule in Finnland, wo ich jedes Jahr 3 Wochen bin. Das war vorletztes Jahr. Die Leute sind seitdem, geh nochmal zurück, die Leute sind seitdem nach Bosnien, Kambodscha, Japan, Nepal, Japan, Kambodscha und Russland gegangen. Weiter. Das ist in Indonesien. Indonesien ist das bevölkerungsreichste muslimische Land der Welt. Ungefähr 250 Millionen Menschen leben dort. Die Pfingstbewegung, mit der wir arbeiten, hat diese Bewegung alleine hat über 2 Millionen Mitglieder. Also obwohl der Islam dort sehr stark ist, sind auch die Christen besonders durch Verfolgung sehr gefestigt in ihrem Glauben. Das ist eine Schule, an der ich jedes Jahr 2 Wochen unterrichte, im Süden von Sumatra. Einige dieser Schüler lassen ihr Leben um ihres Glaubens willen. Wir haben Abgänger, die gehen irgendwo in ein Dorf hinein, versuchen eine Gemeinde zu gründen und die werden deswegen umgebracht. Und wir haben so kleine Gedenktafeln in der Schule, wo wir dieser Schüler gedenken. Weiter. Das ist in Papua-Neuguinea. Dort gibt es 860 Sprachen in einem Land. Das ist eine Karte von Thailand. Das Gelbe hier ist Thailand. Und jetzt erkläre ich euch mal, wie wir arbeiten. Also wenn ich Bibelschule sage, dann meine ich damit nicht irgendetwas Akademisches, sondern einen Ort, an dem wir Leute dafür vorbereiten, Gemeinden zu gründen, Evangelisten ausbilden, Missionare und Pastoren. Es geht nicht um Bildung, sondern es geht darum, dass wir das Reich Gottes bauen. Und jetzt haben wir im Norden Thailands, in dem Dreiländerdreieck, Myanmar, Laos und Thailand, eine Bibelschule platziert, in einem Ort, der heißt Chiang Rai. In Laos kann man nicht öffentlich seinen Glauben bezeugen und Gemeindearbeit machen. Jetzt laden wir aus diesen Ländern, Myanmar und Laos, die Leute nach Thailand ein. Wir bilden die 2 Jahre lang aus und dann schicken wir sie zurück. Und auf diese Art und Weise sind in wenigen Jahren 36 Gemeinden entstanden. Das ist eine Studentengruppe aus Laos, die jetzt dort in Thailand singen und an der Bibelschule sind. Wir bilden die Leute auch praktisch aus. Wir haben eine Änderungsschneiderei dort und einen Friseurladen. Ich habe dort auch eine neue Frisur bekommen, weil es wichtig ist, viele Leute können nicht einfach eine Gemeinde gründen, ohne einen Broterwerb daneben zu haben. Und so versuchen wir auch die praktische Seite abzudecken. Das ist der Leiter der Schule dort, Pastor Surapong. Und im nächsten Bild seht ihr dann einen finnischen Missionar rechts von mir, der dort lebt und arbeitet. Und wenn wir dann finnische Missionare in diesen Schulen haben, dann bin ich auch für die verantwortlich. So, das ist in Äthiopien. In Äthiopien hatten wir vor wenigen Jahren ein sehr positives Problem. Ist jemand aus Äthiopien hier? Nein. Im Südwesten Äthiopiens haben sich vor wenigen Jahren innerhalb weniger Wochen 50.000 Moslems bekehrt. Keine Gemeinde dort, keine Missionare. Was machen wir jetzt? Die Bekehrungen waren so flächendeckend, dass zum Teil ein ganzes Dorf sich bekehrt hat. Die sind dann in ihrer Moschee geblieben und beten zu Jesus in der Moschee. Und wenden sich jetzt nicht Mekka zu, sondern so ein bisschen nach Jerusalem. Das ist dann der Stil, nicht? Und wir haben dann einen Plan entwickelt, dass wir innerhalb von 3 Jahren 600 Leiter ausbilden möchten, jedes Jahr 200. Und das ist so ein Programm, das wir dann schnell entworfen haben. Das ist ein tolles Bild, oder? Das ist eins meiner Lieblingsbilder. Weiter. Die ist gerade getauft worden und das sieht man, dass sie ein neues Leben hat. Weiter. Das sind unsere Missionare vor Ort, die dieses Programm umsetzen. Die leben in einem Auto. Die fahren da jetzt durch die Savanne und dann halten sie irgendwo an Und da, wo wir sie anhalten, da ist Bibelschule. Und da bleiben sie ein, zwei Wochen und dann geht's weiter. Und so bilden wir dort Leiter aus. Weiter. Ja, jetzt kommt mein Bereich, für den ich besonders zuständig bin, und das ist das Gründen von neuen Bibelschulen. Dieses Jahr gründe ich 3 Bibelschulen und davon habe ich euch Bilder mitgebracht. Das ist in St. Petersburg in Russland. In Russland, es gibt sehr gute Nachrichten aus Russland, Geschwister. In Russland gibt es eine Gemeindebewegung, die völlig erweckt ist und die das Evangelium in viele Länder bringt zurzeit. Und wenn ihr mal weitergeht, das war ein Missionsseminar in St. Petersburg. In St. Petersburg, da waren Missionare, die sind nach Afrika, Indien, nach Kuba gegangen. Hier, das war in Sibirien, der im roten T-Shirt, den haben sie jetzt nach Italien ausgesandt. Nächstes Bild. Das ist in Wladiwostok, also ganz im Osten von Russland. Von links nach rechts, Jenja ging nach Japan, Pyotr in den Iran, Slava in den Ural, Sascha im roten T-Shirt ist Missionar in Israel, Igor geht nach Tschukotka. Wisst ihr, wo das ist? Das ist gegenüber von Alaska. Früher hätten wir gesagt, da leben die Eskimos. Und da hat der Igor in 18 Monaten eine Gemeinde aus dem Boden gestampft. Und ganz rechts ist Andrzej, der in Usbekistan ist. Weiter. Das ist ein russisches Taufbecken. Wollte ich euch mal so zeigen. Sehr effektiv. An dem Grad waren da minus 17 Grad. Das ist in Wladiwostok. Rechts von mir ist der Leiter und Gründer dieser Gemeinden. Und diese Gemeinden haben mich gebeten, ein Konzept zu entwickeln, dass wir ihre Missionare in einer Schule ausbilden. Das habe ich dann im Gespräch mit denen entwickelt. Bin bisher 6-mal dort gewesen, habe die Lehrer für die Schule ausgebildet und in diesem Monat eröffnet die Schule. Wir haben 30 Studenten, die alle Missionare werden möchten. Wir hatten 100 Bewerber circa und das ist schön, dass da so die Post abgeht. Rechts von mir ist die Ludmilla, das ist die Direktorin der Schule, eine ehemalige Missionarin aus Indien. Das sind Menschen, die von ethnischen Minderheiten aus Russland kommen. Das ist wieder ein Tschukschi rechts von mir und der Vasil links von mir ist ein Udege. Es gibt in Russland sehr viele Völker, die zum Teil auch noch ihre eigenen Sprachen haben. Und wenn sich da einer bekehrt, dann versuchen wir, den an der Schule auszubilden, aus ihm einen Missionar zu machen oder aus ihr. Und dann senden wir sie in ihre Kultur und in ihren Sprachbereich zurück mit dem Auftrag, dort das Volk zu erreichen und Gemeinden zu gründen. Jetzt gehen wir dann in den Irak. Dort war ich vor 4 Wochen. Das ist die 2. Bibelschule, die wir dieses Jahr gründen. Ich war dort in der Stadt Erbil. Der ISIS ist ungefähr 40 Kilometer entfernt. Manchmal hört man das so ein bisschen, Kriegsgeräusche im Hintergrund. Aber eigentlich kann man dort in Erbil gut und ruhig leben. Links ist Pastor Rassan, der mit uns diese Bibelschule eröffnet. Wir haben ganz Kurdistan im Fokus. Wir versuchen jedes Jahr jetzt an verschiedenen Orten im Irak Gemeinden zu gründen. Und es ist zurzeit eine Lage in dem Land, es haben sich noch nie so viele Muslime zu Jesus bekehrt wie gerade jetzt. Es kommen sehr viele Flüchtlinge aus Syrien dorthin. Dorthin viel mehr übrigens als nach Deutschland. Und diese Menschen sind zum Teil auch auf der Flucht von Religion und sind sehr offen für etwas Neues. Das ist in einer Gemeinde, Sonntagabend, 200 Araber, die alle zu Jesus singen. Also ich war echt berührt von dem, was Gott im Mittleren Osten tut gerade. So sehe ich aus, wenn ich in anderen Kulturen unterrichte. Das ist das Bibelschulgebäude, das haben die fast fertig. Die sind so begeistert, die arbeiten Tag und Nacht und wollen im Juli schon die Bibelschule eröffnen. Das ist das letzte Land, das ist der Kosovo, Westbalkan. Und der Kosovo ist das muslimischste Land in Europa. 94% der Bevölkerung ist muslimisch. Es gibt dort 32 kleine Gemeinden im Land. Und diese Gemeinden haben manchmal Leute nach England geschickt oder nach Albanien, um sie ausbilden zu lassen. Die sind alle nicht wiedergekommen. Dann habe ich den Landesleiter kennengelernt und ihm vorgeschlagen, lass uns doch ein kleines Programm, Ausbildungsprogramm in eurem Land machen. Ohne Gastlehrer, ohne Missionare, ohne irgendwelche fremden Einflüsse. Ihr schafft das. Und dann bin ich dort hingereist und dann haben die Brüder mir mal ihre Geschichte erzählt, und die sagen, der Kosovo war eine Zeit lang sehr bekannt, weil hier Krieg war, und es kamen danach viele große Männer Gottes und alle haben uns was mitgebracht und haben Bücher gegeben, haben gesagt, das hier ist jetzt der Weg zum Segen und so weiter und so fort. Und dann sagten sie, Ulf, du bist der Erste, der nicht was mitbringt, sondern der uns sagt, ihr könnt was. Und ihr schafft das und ihr habt genug Potenzial in eurer eigenen Mitte, um auch eure zukünftigen jungen Pastoren und Leiter auszubilden. Und deswegen machen wir das, haben die gesagt. Und wir haben eine große Einheit zwischen den Leitern im Land. Und diese Bibelschule öffnet jetzt im September diesen Jahres ihre Pforten. Das ist der Leiter dort, Pastor Krasnick. Nächstes Bild, das bin ich so beim Unterrichten der zukünftigen Lehrer. Und jetzt, glaube ich, kommt das letzte Bild. Das ist aus Indonesien. Und darum geht es, um Gemeinden. Halleluja. So wie ihr eine seid. Dann gibt es viele auf der Welt, viele sind wesentlich kleiner. Aber darum geht es. Immer dann, wenn wir Leute, die sich berufen fühlen, sammeln und sie ausbilden, so wie Jesus das getan hat, mit wenigen Männern damals, bauen wir Reich Gottes und das Ganze multipliziert sich. Und ihr seid dabei und ihr seid Teil davon. Amen. Gut, dann lass uns nochmal miteinander aufstehen. Wir haben von der Felberter Mission kleine Vorgaben bekommen. Das Thema dieser Predigt lautet, Gott erweitert deinen Horizont. Und es gab auch eine Bibelstelle, die erwähne ich auch, aber die Predigt ist uns nicht geschrieben worden. Aber so beim Thema möchte ich doch auch mich einklingen und das sagen, was jetzt in 9 anderen Gemeinden an diesem Sonntag gepredigt wird. Wir beten nochmal. Jesus, ich danke dir für diesen Ort Krefeld, dass hier vor vielen Jahren Menschen hergekommen sind, die dich als Erretter kennengelernt hatten und diese Gemeinde gegründet wurde. Und ich danke dir, Herr, dass sie ein Magnet ist für viele Menschen, auch Menschen aus anderen Ländern und Kulturen, die jetzt immer mehr hierher kommen und dass wir so die Botschaft deiner Liebe weiterbringen dürfen. Herr, ich bitte dich, dass du uns an diesem Morgen wirklich den Horizont erweiterst und uns zeigst, wie du über Menschen denkst, uns zeigst, wie weit dein Herz ist für alle möglichen Leute auf dieser Welt. Ich segne diese Gemeinde und ich bitte dich, dass du sie durch dein Wort in diesem Moment segnest, Herr. Amen. Setzt euch bitte wieder. Ich fange bei dem Propheten Jona an. Hab mal geschaut, ich habe schon mal über Jona gesprochen hier in Krefeld, allerdings aus dem 3. Kapitel, da komme ich heute nicht hin. Aber ihr kennt Jona, das war der arme Kerl, der vom Fisch verschluckt wurde. Genau der. Und als ich das im Neuen Testament über Jona gelesen habe, da nennt Jesus den Jona einen Propheten. Da habe ich mal drüber nachgedacht, warum nennt er denn einen Propheten? Eigentlich hat er ja nicht prophezeit. Es war ein Prediger, auch ein Missionar. Er hat eine Gerichtsbotschaft, ein Gericht selber angekündigt, prophetisch angekündigt. Das fand dann gar nicht statt, weil Gott in Kapitel 3, Vers 10 seine Meinung geändert hatte. Also ich fragte mich, warum nennt der Herr Jesus diesen Jona einen Propheten? Und dann habe ich eine Antwort gefunden, und zwar im 2. Buch der Könige, Kapitel 14, ab Vers 23. Im 15. Jahr Amasjas, des Sohnes des Joas, des Königs von Juda, wurde Jerobeam, der Sohn des Joas, König über Israel in Samaria, und er regierte 41 Jahre lang. Das ist 2. Könige 14 und jetzt bin ich in Vers 24. Dieser König tat aber, was böse war in den Augen des Herrn, und ließ nicht ab von allen Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte. Dieser eroberte das Gebiet Israels zurück, von Lebo Hamat an bis an das Meer des Arava. Jetzt kommt's. Nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israels, das er geredet hatte durch seinen Knecht Jona, den Sohn Amittais, den Propheten aus Gath-Hepher. Also hier wird der Jona zum ersten Mal in der Bibel erwähnt, und wir lernen, der Mann hatte, bevor er vom Fisch verschluckt wurde, schon eine andere Karriere gehabt. Der war wirklich ein Prophet. Der hat in Israel Sprüche von Gott empfangen und hat die so geweissagt. Und er hatte einen erfolgreichen Dienst, denn in einer Zeit, in der der Staat Israel unterdrückt war, prophezeite er, dass Gott das Land wieder groß machen wird, dass die alten Grenzen Israels wiederhergestellt werden würden. Meint ihr, dass die Leute dem gerne zugehört haben? Aber sicher, der Jona wäre an jedem Stammtisch Ehrengast gewesen damals. Das war echt positiv, was der predigte. Unterdrückten Leuten sagen, dass ihr Land, ihre Nation wieder aufblühen wird, dass die Herrlichkeit Israels wieder hergestellt wird. Das war echt eine gute Botschaft. Und dann geht's weiter. Während seiner Lebzeit erfüllte sich das Wort, das der Jona prophezeit hatte. Da gab es einen König, der war tatsächlich so erfolgreich mit seinem Heer, dass Israel wieder groß wurde. Und dadurch war der Jona natürlich ein gemachter Mann, oder nicht? Wenn der irgendwo auftauchte, dann sagten die Leute, oh, das ist der Mann Gottes. Der hat das alles schon gewusst. Der hat Gott, der muss so mit Gott verbunden sein. Der wusste genau, was passiert. Jetzt leben wir wieder in unseren alten Grenzen. Wow. Jona war ein Prophet mit einer nationalen Botschaft. Er hatte seine eigene Kultur, war in seinem eigenen Land. Und dort hatte er eine positive Botschaft empfangen und die Leute haben sich so mit ihm identifiziert als jemand, das ist wirklich einer von uns, und unsere Feinde, die umliegenden Völker, die hat Gott selbst in die Flucht geschlagen. Und jetzt passiert Folgendes, und ich kann so ein kleines Zwinkern im Angesicht Gottes feststellen. Gott nimmt den Jona und sagt zu ihm: Jetzt gehst du mal zu deinen Feinden den Erzfeinden, den Assyrern, und du verkündigst denen das Heil. Und da fängt das Buch Jona an. Und der Jona spricht überhaupt nicht mit Gott. So beginnt das Buch. Er rennt weg. Das ist genau gegen den Kamm gebürstet. Was Gott von ihm verlangt, ist genau das Gegenteil einer national gesinnten Haltung. Und er sagt, Jona, erweitere deinen Horizont, erweitere dein Herz, mach das ganz weit, denn meine Liebe gilt nicht nur diesem Volk, sondern allen Völkern. Und da kommt der Mann Gottes nicht mit. Da haut er ab. Auf keinen Fall. Und es heißt dreimal im Buch Jona, dass er hinabging. Zunächst ging er aus seinem Bergdorf hinab. Der kam aus der Nähe Nazareth, wo Jesus auch aufwuchs. Also er war dort in den Bergen. Dann ging er hinab und zwar am Hafen von Jaffa an der Mittelmeerküste. Von dort ging er hinab in das Schiff. Und als der Sturm dann wirklich wütete, dann ging er noch tiefer in das Schiff hinein. Also ein Mann Gottes auf der Flucht, jemand, der sich versteckt, ein Missionar, der nicht mehr mit seinem Gott redet. Er wollte nach Tarsis, also nach Spanien, ist genau gegenüber auf der Weltkarte von dem, wo Gott ihn haben wollte. Ein Grund, warum wir in vielen Ländern die Christen nicht dazu bewegen können, Mission zu treiben, ist ein eingebauter Rassismus in vielen Gesellschaften. Das gibt es in jedem Land. Wenn ich in Russland in ein Restaurant gehe, dann ist die Bedienung meistens blond. Egal, ob das von Natur aus so ist oder nicht. Wenn du dann in die Küche schaust, siehst du auch Russen. Die sind aber asiatischer Abstammung. Die stehen da und arbeiten sehr hart. Und wenn das Restaurant schließt, dann kommen illegale Arbeiter in Russland ins Geschäft und reinigen den ganzen Ort. Dasselbe in Thailand. In Thailand gibt es in den Bergen viele Völker, die gehören zum Staat. Die kriegen aber keinen Reisepass von der Regierung, weil die nicht als vollwertige Menschen angesehen werden. Dasselbe in Indien, in Nepal. Dort gibt es immer noch das Kastensystem, obwohl das Gesetz dieses Kastensystem offiziell für beendet erklärt. Das ist aber immer noch so. Und zwischen den Kasten gibt es eine ganz starke Linie. Und diese Linie hat auf der einen Seite die Berührbaren und auf der anderen Seite die Unberührbaren. Und wenn jetzt der große Unfall passiert und jemanden, einen Unberührbaren berührt, dann muss sich dieser Mensch waschen. Da gibt es bestimmte Zeremonien mit Wasser, wo man sich waschen muss. Es gibt in vielen Gesellschaften auf dieser Welt die Benachteiligung von älteren Menschen, auch in Deutschland, dass ältere Menschen scheinbar weggeworfen werden, nicht mehr Teil des menschlichen Kreises sind. Es gibt in Afrika Kulturen, in denen Kinder noch keine vollwertigen Menschen sind und erst durch bestimmte Riten dazu gemacht werden. Jona läuft vor Gott davon. Er steht im Hafen von Jaffa. Und er trifft eine Entscheidung, ich gehe in die andere Richtung. Und da sieht er ein Schiff, das nach Westen fährt. Und dieses Schiff nimmt er. Und damit endet fast die Missionsgeschichte im Alten Testament. Der Jona wurde dann ja zwangsbefördert im Bauch eines Fisches. Und das ist nun wirklich nicht Gottes Methode. Zwangsbeförderung, das gibt es im Neuen Testament nicht mehr. 700 Jahre später steht ein Mann mit selber Mission, zu den Heiden zu gehen, am selben Platz. Das ist Simon bar Jona, Simon, der Sohn Jonas, auch bekannt als der Apostel Petrus. In Matthäus 16 sagt Jesus zum Petrus: Ich gebe dir die Schlüssel für das Himmelreich. Und diese Worte sind nicht der Beginn eines schlechten Witzes. Manchmal erzählt man ja sowas, der Petrus steht am Perlentor und da kommt ein Priester und ein Taxifahrer und die wollen beide rein und so weiter und so fort. Nein, Jesus gibt Petrus Schlüssel, weil er sagt, ich gebe dir eine Öffnerfunktion, damit andere Menschen in das Reich Gottes hineinkommen. Die Schlüssel sind ja dazu da, damit wir damit Türen aufmachen. Und Petrus lebt 3 Jahre ganz in der Nähe von Jesus, wird zerbrochen, findet Vergebung und außerdem wird ein Apostel. Und dann kommt der Pfingsttag, ist das nächsten Sonntag oder wann ist das? Ja, denkt dran. Und am Pfingsttag fällt der Heilige Geist auf die erste Gemeinde. Das war in einer Frühgebetsstunde. Habt ihr auch Frühgebetsstunden? Ja? Seid ihr auch alle da in der Frühgebetsstunde? Ganze Gemeinde? Nicht alle. Also die erste Gemeinde hatte zu der Zeit, als Pfingsten kam, ungefähr 500 Mitglieder. Das könnt ihr im 1. Korintherbrief nachlesen. Und zur Frühgebetsstunde waren 120 da. Nicht schlecht, oder? Es waren aber alle Leiter dort. Und jetzt fällt der Heilige Geist. Und die Leute fangen an, begeistert Gott zu loben, sprechen in neuen Sprachen, sie prophezeien. Wie lange haben die das gemacht? Eine Stunde? Zwei? Eure Antwort ist richtig, denn wir wissen das nicht. Das wissen wir nicht, wie lange das war. Aber wir wissen, was diesen supercharismatischen Lobpreisteil beendet hat. Es waren dort nämlich Ungläubige. Und die Ungläubigen, die wunderten sich, was macht ihr denn da für einen Krach? Wie könnt ihr denn am frühen Morgen schon so ausgelassen sein? Habt ihr etwa was getrunken schon? Nein, sagt Petrus. Petrus sagt erstmal zur ganzen Gemeinde, lass mal aufhören jetzt. Jetzt haben wir gebetet, das war gut, aber jetzt sind dort Ungläubige und um die müssen wir uns jetzt erstmal kümmern. Ich habe den Verdacht, viele Gemeinden heutzutage hätten weiter mit dem Lobpreis gemacht und sich nicht um die Ungläubigen gekümmert. Und dann sagt der Lukas in der Apostelgeschichte im 2. Kapitel, und Petrus stand auf und mit ihm die anderen 11 Apostel. Und jetzt predigt der Petrus die erste richtige Evangelisationspredigt in der Geschichte. Weil dort alles drin war. Er erzählte vom Leben Jesu, er erklärte den Menschen die Bedeutung des Todes Jesu, er proklamierte, dass Christus auferstanden war und dann sagte er am Schluss noch, wie die Leute Jesus annehmen können. Und an dem Tag haben sich 3000 Juden für Jesus entschieden. Und Petrus hatte jetzt den ersten Schlüssel in die Tür gesteckt, hatte die Tür für die Juden aufgemacht und die kamen jetzt so in das Reich Gottes hinein. Jesus sprach in Matthäus 16 aber von Schlüsseln in der Mehrzahl. Und jetzt beginnt Petrus eine sagenhafte Reise mit dem Heiligen Geist, der seinen Horizont erweitert. Im nächsten Kapitel, in Apostelgeschichte 3, finden wir einen behinderten Menschen. Der war an beiden Beinen gelähmt. Und dieser Mann hatte dennoch einen Wunsch, ganz nahe bei Gott zu sein. Aufgrund seiner Behinderung durfte er nicht in den Tempel hinein. Und der Tempel war auch der Ort, an dem sich die erste Gemeinde traf. Und dort durfte er nicht hin. Weil er aber so nah wie möglich bei Gott sein wollte, positionierte er sich an einer Pforte zum Tempel. Und dort bettelte er. Jetzt kommen eines Tages Petrus und Johannes vorbei und den Wunsch nach Geld erfüllen sie ihm nicht, aber sie heilen ihn im Namen Jesu. Und der springt auf, und weißt du, wo der hingesprungen ist? Der ist in den Tempel gegangen und er wurde Teil der Gemeinde Jesu. Und so wirkt der Gott sehr klar in eine Richtung und sagt, ich möchte nicht, dass ihr Menschen ausgrenzt aufgrund von Behinderung, sondern diese Leute sind auch Teil der Gemeinde Jesu. Denkt mal drüber nach. Ist das behindertengerecht hier? Denkt mal drüber nach, Übersetzungen zu haben für Hörgeschädigte. Nicht, wenn die Leute kommen. Mit Vision zu arbeiten bedeutet, wir bereiten uns auf das vor, bevor solche Leute zu uns kommen, damit sie dann kommen können. Dann kommt Apostelgeschichte 6, Kapitel 7. Dort werden dann Diakone bestellt, die so die Aufgabe hatten. Der Philippus, der hatte so die Aufgabe, bei Tisch, als die Gemeinde gegessen hat, so die Suppe auszulöffeln. Und in seiner Freizeit abends evangelisierte er gerne. Und der Philippus geht zu den Samaritern. Die Samariter und die Juden, die waren sich Spinnefeind. Die haben über Jahrhunderte Bürgerkriege geführt. Wenn ein Jude abends zu Bett ging, dann betete er so: Ich danke dir, mein Gott, dass du mich zu keiner Frau gemacht hast, zu keinem Heiden und, das war das Schlimmste, zu keinem Samariter. Amen. So sind die jeden Abend zu Bett gegangen. Und die Samariter waren auch keine Engel. Die haben zum Beispiel einmal einen Schweinekadaver genommen und haben diesen stinkenden Kadaver über die Stadtmauer eines jüdischen Städtchens geworfen. Das hatte zur Folge, dass alle Einwohner in der Stadt jetzt rituell verunreinigt waren. Die mussten alle raus und sich im Fluss baden. So, das passierte jahrhundertelang zwischen Juden und Samaritern. Und Philippus, und das heißt hier getrieben, erfüllt mit dem Geist Gottes, der hat diese ganzen Vorurteile vergessen. Der geht zu den Samaritern und er predigt ihnen das Evangelium und die nehmen Jesus an. Und dann kommt Petrus wieder vorbei. Als Petrus die Menschen sieht, betet er mit ihnen und da fällt der Geist Gottes auf die Samariter. Und Petrus' Horizont wird wieder erweitert und er denkt sich, ja Mensch, das ist ja wie bei uns am Pfingsttag. Dann will Gott ja auch diese Menschen in seiner Gemeinde haben. Okay, das war mir neu, aber wenn Gott es so macht, dann müssen wir mitmachen. Dann kommt Kapitel 8. Das ist der erste Afrikaner, ein Finanzminister aus Äthiopien. Der wird auch getauft, weil der Geist Gottes wirkt und den Horizont der Gemeinde stets erweitert. In Kapitel 7 finden wir einen anderen Diakon, der heißt Stephanus. In Kapitel 8 wird der gesteinigt. Ganz grausame Geschichte. Liest sie noch nicht euren kleinen Kindern vor, bitte. Und um eine ganz lange Geschichte kurz zusammenzufassen: Stephanus wurde getötet, weil er sagte, Gott liebt alle Menschen gleich. Punkt. Die Juden, die da im Streitgespräch mit ihm waren, die haben gesagt, guck dir mal unseren Tempel an, guck dir unser Gesetz an, schau auf unsere Kultur. Wir sind doch was Besonderes, wir sind doch, Gott hat uns doch lieber als andere, oder nicht? Und das hat der Stephanus denen abgesprochen. Und als sie das begriffen, da wurden die religiösen Führer so erbost, dass sie ihn auf der Stelle lynchten. Und jetzt passiert etwas in dem Moment, was von unheimlicher Gnade Gottes geprägt ist. Passt gut auf, sonst versteht ihr den Rest des Neuen Testamentes nicht. Als die Steine fliegen und der Stephanus in seinen letzten Zügen liegt, da betet der Mann, dass Gott seinen Henkern bitte vergeben möge. Und derjenige, der diese Hinrichtung beaufsichtigt, ist ein Mann, der heißt Saulus von Tarsus. Das ist ein religiöser Führer. Und er hat das als seine Mission begriffen, Christen umzubringen. Und für den betet der Stephanus. Und dieses Gebet um Vergebung, das hat Gott erhört. Jetzt reitet der Saulus ein paar Tage später da Richtung Norden und Jesus stößt ihn von seinem Pferd. Er erscheint ihm. Und aus dem Saulus wird Paulus. Und jetzt sage ich es mal auf afrikanische Art und Weise. Der Geist, der in dem Stephanus war, dass Gott nämlich alle Menschen bedingungslos liebt, gleich liebt, dieser Geist, der kam in den Paulus hinein. Oder um das so zu sagen, das, wofür der Stephanus gestorben ist, das ist das, wofür der Paulus für den Rest seines Lebens gelebt hat, nämlich Heidenmission. Sein einmaliger geistlicher Übergang der Gnade Gottes dort im Neuen Testament. Und der Paulus hat halt die Gnade gehabt, noch viele Jahre zu leben. Ist auch mal gesteinigt worden, aber konnte danach aufstehen und eine Gemeinde gründen direkt danach. Ja, aber dafür hat er gelebt. In Römer 15, 24 sagt er, ich will jetzt noch nach Spanien. Und hinter Spanien haben die in die Weltkarte immer nur noch solche Drachen eingezeichnet, da kam nichts mehr. Er wollte also seinen ganzen Globus, den er damals kannte, für Jesus gewinnen. Ich komme zum Schluss. Ist es jetzt 10:30? Glaube ich nicht. Ah, dann habe ich ja noch eine Stunde, oder? Gut. Ich komme zum Schluss. Wir kommen jetzt nach Jaffa. Petrus hat noch einen Schlüssel in der Hand. Apostelgeschichte 9. Da begibt er sich in die Gegend von Jaffa. Ja, das ist Tel Aviv, in der Nähe von Tel Aviv. Und er geht dort, dient den Leuten, es passieren Wunder, das wird alles berichtet. Und dann heißt es dort, und das ist wichtig, er übernachtet in dem Haus eines Gerbers. Wisst ihr, was ein Gerber ist? Ein Gerber ist jemand, der Leder herstellt oder Seife kocht aus Tieren. Das stinkt wie die Pest. Ein Gerber ist immer nah am Wasser. Wenn es ablandigen Wind gibt, dann darf er seinen Kessel anwerfen. Sonst hält man das da nicht aus. Und dort ist der Petrus. Und jetzt arbeitet der Heilige Geist auf Hochtouren, um diesen großen nächsten Schritt hervorzubringen. Petrus, Jona heißt es, ging hinab dreimal, aber über Petrus heißt es, er stieg hinauf. Er stieg hinauf in dem Haus dieses Gerbers, man konnte sich dort auf dem Dach aufhalten, es war ein Flachdach, und während er dort auf dem Dach betet, empfängt er eine Vision von Gott. Und in dieser Vision wird ein riesiges Segeltuch hinabgelassen. Und in diesem Segeltuch befinden sich alle möglichen Tiere. Reptilien, Mäuse, Ratten, alles Mögliche. Und zu seiner Erschütterung spricht die Stimme Gottes in dieser Vision zum Petrus, schlachte und isst diese Tiere. Und Petrus sagt, niemals im Leben würde ich sowas anrühren. Und wir sehen, Gott hat nur einen Fisch gebraucht, um Jona zu den Heiden zu bringen, aber für den Petrus hat er einen ganzen Zoo gebraucht, damit er zu denselben Leuten kommt. Und fernab in einer Stadt Caesarea, da bereitet Gott eine Familie vor, Jesus kennenzulernen. Und dieser Hauptmann Cornelius, der wartet und der weiß auch nicht, was passiert. Aber der Heilige Geist wirkt und so wird Petrus zu dem Haus dieses Cornelius geführt. Wir müssen uns daran erinnern, Cornelius war nicht nur ein Heide. das war ein Offizier der damaligen Besatzungsarmee. Wieder zwei Pole, wo sich Menschen natürlicherweise spinnefeind waren. Und Petrus geht jetzt in dieses Haus hinein. Und während er anfängt, über Jesus zu reden und wie er mit Jesus gelebt hat und wie der Herr starb, während er spricht, kannst du die Stimme Jesu fast schreien hören aus dem Himmel. Und er sagt, ich kann nicht mehr warten. Und er tauft diese Familie mit seinem Heiligen Geist. Keine Taufe, keine Buße, gar nichts. Aber Gott konnte nicht mehr warten. Und als Petrus das sieht, das berichtet er später den anderen Leitern, und er sagte, das war genauso wie bei uns am Pfingsttage. Es war genauso. Geschwister, was bedeutet das, ein Pfingstler zu sein? Ich war vor Jahren in einer Bibelschule eingeladen in Südafrika. Ich hatte nur einen Tag Zeit, deswegen haben wir alle Klassen zusammengelegt und wir haben uns in der Kapelle getroffen. Jetzt kommen die Studenten rein, 120, und ich schaue, alle Studenten waren weiß. Nur weiße Leute. Und ich sage zu dem Bibelschuldirektor, ich kenne eure Kirchen, ihr habt doch auch Schwarze. Wo sind die denn? Dann sagt er so ein bisschen stolz zu mir, ja, Bruder Ulf, wir haben 4 Bibelschulen. Eine für Weiße, eine für Schwarze, eine für Gemischte und noch eine für Inder. Das waren Pfingstler. Zum Glück haben die das System abgestellt ein paar Jahre später. Was bedeutet es, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein? Paulus schreibt, die Liebe Gottes ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist ausgegossen. Das heißt, wenn ich erfüllt werde mit dem Geist Gottes, dann empfange ich Liebe, mehr Liebe, als ich normalerweise habe. Ich kann dann mehr lieben und ich kann mehr Menschen lieben und ich kann besonders solche lieben, die anders sind als ich. Das ist ja das Drängen des Geistes, dass er unseren Horizont erweitert und uns zeigt, wie weit die Liebe Gottes ist. Und Geschwister, die Gemeinde kann nicht kleiner sein als die Liebe Gottes. Und so hat der Petrus 700 Jahre nach dem Prophet Jona Gottes Geschichte zu Ende geschrieben. Eigentlich war das eine Niederlage dort mit dem Jona in Jaffa. Es war eine Niederlage. Aber Gott schreibt jede Geschichte zu Ende. Er schreibt sie zu einem guten Ende, auch in deinem Leben. Halleluja. Lass uns miteinander aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir für diese Gemeinde in Krefeld, Herr. Und ich bitte dich vor deinem Angesicht und hier, wo es alle hören, dass diese Gemeinde eine Missionsgemeinde bleibt und dass sie ihr Herz öffnet. Ich bitte dich, dass sie in der Flüchtlingsarbeit und all den Menschen, die hier rein und rauskommen, diese Haltung bewahrt, dass du alle Menschen liebst. Herr, wir wollen nicht unter uns sein, sondern wir wollen unser Herz weit machen, weil du so gelebt hast und weil dein Geist uns in dieselbe Richtung drängt. Herr, ich segne die Arbeitszweige, ich segne die Einzelnen, die hier in Verantwortung stehen, ich segne diejenigen, die beten. Herr, du weißt, wo in vielen Bereichen wir sicherlich Probleme haben, miteinander zurechtzukommen. Aber ich danke dir, dass es ein viel, viel stärkeres und tieferes Fundament gibt, auf dem wir alle stehen. Und das ist deine Liebe, Herr. Und ich bitte dich, Herr, dass diese Botschaft in diesem Morgen uns einfach dahingehend erinnert und motiviert. Im Namen Jesu. Amen.